Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Der Predigttext heute spielt vor langer Zeit, hat sich das zugetragen, und zwar zu einer Situation, als das Volk Israel nicht so ganz nah an Gott dran war, nicht so ganz viel mit ihm anzufangen wusste und Gott Gericht spricht. Das beurteilt und einordnet und dem Volk deutlich macht, was alles nicht stimmt, seiner Ansicht nach. Und er spricht auch ein Urteil. Es geht um den, genau, und dann hat ein Prophet, der Prophet Jesaja, eine Sicht, eine Prophetie auf das, was in Zukunft sein wird. Das schließt sich direkt an diesen Gerichtsspruch an, und zwar steht es in Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lehren, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Soweit Jesaja. Berge stehen in der Bibel immer wieder für Machthaber, für Mächtige, für Leute, denen viel Verantwortung anvertraut ist auch, für Großes. Und in fernen Tagen werden alle Menschen oder werden Menschen erkennen, dass der Gott der Bibel der höchste Berg ist, der mächtigste, der größte ist. Wie ist es im Moment bei uns? Was ist das Größte, das Mächtigste in unserem Leben, in unserer Gesellschaft? Macht des Stärkeren regiert. Der Stärkere setzt sich durch und der Stärkere ist nicht immer Gott, sondern der Mensch, der sich einem anderen gegenüber durchsetzen kann. Wir beklagen auch ganz gerne den Egoismus. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, dann bin ich der größte Berg. Aber manche Berge sind auch groß, wo unsere Sehnsüchte uns in Süchte geführt haben, in Abhängigkeiten. Und das können Drogen sein, das können aber auch Verhaltensweisen sein, die uns binden, die uns nicht frei machen, die uns nicht freisetzen, sondern die uns einengen. Wir können aber auch Regeln und Konventionen, Verhaltensweisen, Normen, denen können wir Macht geben. Man verhält sich aber so. Ich habe heute zum Beispiel einen Anzug und eine Krawatte an, weil wir das hier so machen. Ja. Wir sitzen hier in Stühlen, auf Stühlen. Ich weiß nicht, wie Sie sich gefühlt hätten, wenn wir das von Katja umgesetzt hätten und hätten die Stühle mal rausgeräumt. Ja, ich mach so ein bisschen Scherz damit, aber wir haben Mächte, ist das Gott, hat Gott, also ich suche den Vers immer noch, wo drin steht, dass eine Kirche so aufgebaut sein muss, wie wir sie haben. Aber wir haben diese Regeln, die müssen erstmal weder gut noch schlecht sein. Es ist die Frage, welchen Stellenwert sie haben. Und Jesaja sagt hier, es wird soweit kommen, dass Menschen erkennen werden, Völker der ganzen Erde hinzuströmen werden, sagen würden, ja, Gott, du bist der Mächtigste, das andere ist auch mächtig, aber du überragst alles. Und das führt letzten Endes ja auch auf das erste Gebot zurück. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft, aus Gefangenschaften, aus Gebundenheit herausgeführt hat. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der größte Gott. Ja, dann sagt Jesaja in seiner Sicht, Völker, Nationen strömen zu dem Berg hin, zu Gott hin. Das erleben wir in Deutschland gerade nicht, oder ich sehe es nicht. Das erleben wir eher in Asien, dass Menschen umkehren und sich neu ausrichten und nach Gott fragen, ihn suchen. In Deutschland gibt es das auch, aber als ein Strom hier einsetzt, ist mir verborgen geblieben, wenn das so ist. Aber wie ist es bei uns, wie ist es bei mir? Ist Gott der höchste Berg, der mächtigste in meinem Leben? Wir haben gerade gesungen, dass wir uns ganz Gott hingeben wollen, dass er ganze Kontrolle über unser Leben haben soll. Spiegelt sich bestimmt bei einigen von uns in Lebensbereichen wider. Das ist so, das weiß ich. Aber ist es in allen Bereichen, dass Gott es überragt? Ich denke, hier sind wir auf einem guten Weg, aber auf einem Weg. Und dann sagt Jesaja, Gott wird Recht sprechen. Und dann werden Menschen sich orientieren nach ihm, nach seinem Wort, nach seiner Sichtweise. Auch das ist gerade im Lied angeklungen. Ich will offen sein, ich will mit offenen Augen sehen, ich will die Welt aus Gottes Perspektive, mit seinen Augen sehen. Es geht hier um eine Änderung des Denkens und unserer Gesinnung. Und dann wird es Frieden geben. Und das sind so bekannte Verse, Schwerter zu Pflugscharen. Dann wird es Frieden geben. Es wird eine Folge sein, wenn wir uns zu dem Höchsten hin ausrichten, wenn wir ihn Gott sein lassen, wenn wir uns von ihm anleiten lassen. Es wäre doch so schön, wenn alle auf uns hören würden, oder? Wenn alle Christen wären. Unsere Verfassung in Deutschland ist sehr von der Bibel geprägt. Wir sprechen auch zu Recht von einem christlichen Abendland. Viele Werte sind christliche Werte, die in unserer Gesellschaft verankert sind. Aber der christliche Glaube spielt doch eine untergeordnete Rolle. Gottes Einfluss scheint zu schwinden. Irgendwie scheint Gott auch nicht so auf dem Plan zu sein, wie damals, als Jesaja diese Sicht hatte. Wo ist er denn? Ich habe mir diese Frage gestellt, weshalb hören so wenige in unserer Gesellschaft eigentlich auf Gott oder auf uns Christen? Das ist ja auch das Thema des Gottesdienstes, Salz und Licht sein, wirksam sein. Warum hört dann keiner zu? Warum ist keiner da? Warum fragt keiner danach? Und ich denke, wir können einstimmen in den Jammern, wie schlimm die Welt ist und wie schlimm die Ungläubigen sind und tralala, aber wenn ich mit einem Finger auf jemanden deute, deuten immer drei Finger auf mich. Und mit diesen drei Fingern habe ich jetzt angefangen und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, welche auf mich deuten und was ich beobachte. Und ich denke, dass ich, aber dass wir Christen auch vieles nicht gut machen und nicht gut gemacht haben und auch noch nicht gut darin sind, Menschen zu begegnen, zu Gott hin, zu Jesus hin einzuladen, Gott zu erklären. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt Menschen frage, die fern sind von Gottesdiensten, vom christlichen Glauben, sagen die mir häufig, Gott ist ein Spaßverderber. Es macht keinen Spaß, Christ zu sein, weil es gibt nur Regeln. Ich muss Regeln einhalten. Ich darf keinen Sex haben, ich darf auf keine Partys gehen, ich darf nichts genießen, ich darf auch keinen Erfolg haben. Und wenn es meine Beziehung schlecht läuft, erzählen sie mir auch alle Scheidungen, ist auch nicht in Ordnung. Und wenn ein Kind zur ungewollten Zeit kommt, da sind die Christen auch dagegen, wenn ich das abtreibe. Und wenn ich mich mit den Geschlechterverhältnissen, wenn ich mich darin unwohl fühle, Christen sind dagegen. Dagegen, 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 dagegen. Wir haben eine Kultur erschaffen, womit Menschen verbinden, Christen sind dagegen. Christen sind gegen das Leben, Christen sind gegen Freude, gegen Spaß. Ob das so richtig ist, ob wir das so sehen, das ist eine andere Sache, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir diese Wahrnehmung erzeugt haben und immer noch erzeugen. Und ich glaube, dass das ein Hemmnis ist, dass Menschen uns fragen, wie sie ihr Leben leben sollen. Oder dass sie geschweige denn erwarten, dass die Bibel ihnen eine Antwort dazu geben kann. Um das noch weiter zu illustrieren, habe ich mir ein Beispiel ausgesucht, das gerade sehr emotional diskutiert wird, aber an solchen Themen kann man, die so plakativ sind und so emotional sind, oftmals Dinge auch sehr gut festmachen. Und zwar ist es das Thema Ehe für alle. Bewegt uns gerade in dieser Sommerpause Warum fragt uns Christen keiner? Wir wissen doch, wie es richtig wäre, oder? Als das Thema so richtig hochschwappte, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich gerade unser größtes Problem, das wir haben? Warum soll ich mich denn jetzt damit beschäftigen? Statistisch gesehen empfinden 2-3% der Menschen homosexuell. Warum sollen wir uns damit auseinandersetzen, bitteschön? Ich habe ein bisschen nachgegraben, ich habe ein bisschen nachgeforscht und bin darauf gestoßen, dass homosexuell empfindende Menschen oder die mit ihrem Geschlecht nicht zurechtkommen, die sich darin nicht wohlfühlen, über lange, lange, lange Zeit unterdrückt wurden, ausgegrenzt wurden, kriminalisiert wurden, an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, ins dunkle Eck gestellt wurden, nicht für voll genommen wurden, beschnitten wurden und oft mit der Begründung der Bibel. Gesetze wurden erlassen, die Todesstrafe für homosexuell empfindende Menschen, ohne dass sie es ausgeübt haben, wurde umgesetzt. Rechtsprechung basierend auf der Bibel. Das letzte Mal geschah dies 1835 in England. John Pratt und John Smith wurden im Namen des Gesetzes, im Namen des Volkes hingerichtet. Nun haben sich die Zeiten geändert. Wir machen einen Zeitsprung von 1835 zu heute. Aber auch noch vor einigen Jahrzehnten durfte man einen Mitarbeiter kündigen, der gesagt hat, ich empfinde homosexuell. Wenn heute jemand im Betrieb sagt, man könnte jemanden benachteiligen, weil er homosexuell empfindet, hat derjenige, der das tut, ein Problem und kann mit Konsequenzen rechnen, weil es ein Gesetz für die allgemeine Gleichbehandlung gibt. Warum gibt es eigentlich ein Gesetz, dass wir einander gleich behandeln? Das ist auch ein Spiegel, das uns der Gesetzgeber hier vorwirft und sagt, Leute, ich muss ein Gesetz machen, dass ihr euch nicht gegeneinander erhebt, damit ihr euch auf einer Ebene begegnet, mit Frauen nicht diskriminiert werden, dass homosexuell empfindende Menschen, dass Minderheiten Achtung bekommen. Dafür brauchen wir ein Gesetz in Deutschland, in Europa. Ich denke, uns hört keiner zu, weil wir es versäumt haben, die Relevanz deutlich zu machen, die wir an den Tisch bringen können. Ich habe dann über Kirche nachgedacht, über unsere Kirche nachgedacht und ich habe gedanklich eine Zeitreise gemacht in das Jahr 2030, 2035 und habe mir vorgestellt, hier kommt ein Jugendlicher in die Gemeinde, 13, 14, 15 Jahre, nimmt am Gemeindeleben teil, lernt Jesus kennen, lernt Gott kennen, lernt gute Prinzipien zu leben kennen und fängt an, mit Jesus zu leben, blüht auf und betet immer wieder mit Jugendleitern, mit anderen Freunden, dass ihre Eltern auch zum Glauben kommen, auch in die Kirche kommen. Und in meiner Vorstellung sagt dieser Jugendliche dann, ja, meine Eltern kommen nächsten Sonntag in die Kirche und alle freuen sich darauf. Und es spazieren zwei Männer herein und sagen, ja, vor 13 Jahren haben wir unsere Tochter adoptiert und haben sie aufgezogen und wir sind ganz erstaunt gerade mit unserer Tochter, passiert sehr viel, die hat sich so verändert und das finden wir so toll und so spannend und wir wollten schon länger mal kommen und wollten dem auf den Grund gehen, wie das denn sein kann, aber wir hatten Angst. Wir hatten Angst und wir hatten Sorge, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir schikaniert werden, dass wir nicht für voll genommen werden, dass uns Vorurteile entgegenschlagen. Dabei möchten wir gerne verstehen, was es mit diesem Gott der Bibel auf sich hat. Und ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, die offen ist, wo Menschen unabhängig von ihren Empfindungen, von ihren Gedanken, von ihrer Historie kommen können. Kommen können und sagen können, ich habe ein bisschen was gehört, aber wer ist dieser Gott der Bibel für dich? Was hast du mit ihm erlebt? Ehe für alle. Wie kann es gelingen, dass Menschen uns zuhören? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen das, was wir zu sagen haben, für relevant erachten. Wir haben diesen Auftrag, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, predigt ihnen, lehrt sie, tauft sie, führt sie in die Nachfolge, helft ihnen dabei, Gott kennenzulernen und Gott das Wichtigste im Leben zu machen. Alle Menschen, wenn irgendjemand das Wort alle nicht versteht, kann ich das gerne noch vielleicht später nochmal deutlich machen, aber alle meint wirklich alle, alle. Alle sind alle. Und bei alle fiel mir ein, es ist Reisezeit und Katja war mit ihrer Familie in England. Da sind manche Sachen auch anders, nicht nur die Kirche. Wenn wir bei uns Stromversorgung brauchen, haben wir ein elektrisches Gerät und wir haben eine Steckdose und dann stecken wir den Stecker rein und dann fließt der Strom. Prinzip einfach. Wir haben einen Stecker und eine Steckdose. Jetzt bin ich aber in England, da passt mein Stecker aber nicht notwendigerweise in die dort zur Verfügung gestellten Steckdosen. Genauso ist es in USA zum Beispiel, ist es in Frankreich kann es noch so sein, in Dänemark kann es einem gehen. Das Prinzip ist dasselbe. Ich brauche Energie, dort ist Energie, aber ich bekomme sie nicht, weil mein Stecker nicht passt. Aber es gibt solche Reiseadapter. Ja? Einfach ein Vermittler, ohne den ist man ziemlich aufgeschmissen. Man verhungert sonst quasi mit seinem Mobile Device. Ja? Das tollste Smartphone ist irgendwann leer gelutscht, wenn ich es nicht wieder anschließen kann. Und für die, die ein bisschen weiterreisen, gibt es auch noch breiter verteilte, mit ganz vielen Möglichkeiten sich anzuschließen. Also ich bin öfters in anderen Ländern und ich kenne das Problem. Und so geht es doch uns auch. Wir wollen in Kontakt kommen mit Gott. Manchmal stelle ich fest, ja, da ist eine Steckdose, da ist das dahinter, was ich brauche, aber ich kann nicht connecten, ich kann nicht anschließen. Ich brauche den richtigen Adapter. Und Gott hat die Welt und uns Menschen eben nicht so geschaffen, dass wir einen Stecker und eine Steckdose haben, sondern wir sind sehr bunt, sehr vielfältig. Und das war Gottes Plan und Absicht. Das trifft jetzt, da bin ich jetzt weitergegangen über homosexuell empfindende Menschen weit hinaus. Menschen, die anders sind, die mir fremdartig daherkommen, die ich vielleicht sogar als Feind oder als Bedrohung wahrnehme. Die sind weder schlechter noch besser, lehrt uns die Bibel nach meinem Verständnis, sondern die sind anders. Und das Andersartige bewerte ich als Bedrohung. Aber wir singen ja diese Lieder, Herr, lehr uns die Welt mit deinen Augen sehen. Für Gott ist das keine Bedrohung, der hält das locker aus, die Andersartigkeit. Er hat es ja auch gewollt. Und diese Bedrohung oder diese Andersartigkeit, wenn ich das stärker formuliere, steckt eine Angst dahinter. Und die Bibel sagt hier auch sehr klar dazu, wo die Liebe ist, kann keine Angst sein. Wenn wir Angst empfinden, brauchen wir Liebe. Das ist eine ziemlich einfache Sache, die aber sehr, sehr tief geht. Wenn ich Angst empfinde, wenn ich Sorgen habe, wenn ich sage, wie wird das alles werden? Ich verliere die Kontrolle zu verlieren. Dann brauche ich Liebe. Liebe zu mir selbst, Liebe zu Gott, Liebe zu meinen Mitmenschen. Da gibt es jetzt eine Reihe Bibelstellen, die das unterstreichen. Behandelt andere so, wie ihr selber behandelt werden sollt. Wir sollen uns selber lieben, wir sollen andere lieben und so soll ich anderen begegnen. Wenn ich Achtung möchte, wenn ich Respekt möchte, wenn ich Wertschätzung möchte, dann sagt die Bibel, respektiere andere, wertschätze andere, liebe andere und unterscheide nicht, da fällt es mir leichter oder schwieriger. Jesus steigert das sogar bis zu dem Punkt, dass er sagt, liebt eure Feinde, die, die ihr mögt, auch lieben und die, die euch mögen, lieben, das kann jeder. Das ist nicht einfach. Und wenn wir beim Zurechtweisen und beim Hinweisen sind, nur eine Randnotiz. Jesus sagt dazu, was siehst du dem Balken im Auge deines Nächsten und siehst den Splitter in deinem Auge nicht. Entschuldigung. Ihr seid alle da, sehr gut. Es war so ruhig geworden. Gott ist Liebe und das nicht erst, seitdem wir den zweiten Teil der Bibel schreiben, sondern schon im dritten Buch Mose heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kommt eine lange Abfolge 3. Mose 19. Herzlich empfohlen, heute Nachmittag mal reinzuschauen. Und es kommt immer wieder Punkte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das greift Jesus auch wieder auf. Mir geht es hier um eine wertschätzende Kultur, um eine Kultur der Anerkennung, des Respektes, der Achtung voreinander, der Würde. Gestern war in Hamburg Christopher Street Day, eine Veranstaltung, die seit Jahren stattfindet, seit 1969 homosexuell Empfindende einfach verhaftet wurden und in Gefängnisse gesperrt wurden. Seitdem gibt es diese Veranstaltung. Jesus ist zu seiner Zeit immer zu denen gegangen, die am Rand der Gesellschaft standen. Damals waren es die Zöllner, die Ehebrecherin. Wo wäre Jesus gestern gewesen, wenn er hier als Person leben würde? Ich denke, er wäre in Hamburg gewesen. Er hat gesagt, hier sind Menschen, die unterdrückt werden, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und diese Emotionen, die gerade hochgehen, die auch die christliche Welt teilen, in die einen Seiten, die sagen, wir müssen offen und liberal sein, die anderen, die sagen, den Deckel zuzuhalten, kommt doch daher, dass wir so lange Zeit den Deckel draufgepresst haben und unterdrückt haben und an den Rand gedrängt haben. Und zu diesen Menschen, die den Frommen nicht heilig genug waren, zu diesen Menschen ist Jesus Zeit seines Lebens hingegangen und hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Nicht die, die heilig sind und da sind. Ich bin sicher, er wäre da gewesen. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit auseinander? Wir können sagen, ja, es gibt Handlungsbedarf, den gibt es immer. Und das gibt es an vielen Stellen. Ich denke, dass es wichtig ist, sich auf Gott zu besinnen, auf Gott zu hören. Was sollen wir jetzt tun oder was sollen wir nicht tun? Was passiert ist, ist passiert. Wir können die Zukunft verändern und nur die Zukunft. Hans-Peter Royer, ein langjähriger Leiter bei den Fackelträgern, hat einmal gesagt, der ganz banale Grund, warum wir heute darunter leiden, so wenig von Gott zu hören, ist der, dass wir nicht still sind und deshalb nichts hören. Der banale Grund liegt darin, wir hören nicht, weil wir nicht still sind. Ebenfalls in Jesaja 40, fragt das Volk, okay Gott, wo bist du? Was sollen wir machen? Wir haben dir viele Fragen gestellt, wo kommt alles her? Wie gehört alles zusammen? Und Gott sagt, weißt du es denn nicht? Der ewige Gott, der Herr, der die Erden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und nicht matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Gott ist da, Gott ist parat. Gott ist bereit zu handeln. Gott agiert. Und er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es liegt Kraft darin, zu warten auf den Herrn. Und warten ist für uns oftmals, ich spiele halt ein bisschen iPhone oder beschäftige mich mit meinem Samsung oder mit was auch immer. Ich warte, ich mache nichts. Hier ist gemeint, ich gebe nicht auf, an diesen Gott der Bibel zu glauben. Ich gebe nicht auf, an die Liebe zu glauben. Ich höre nicht auf, abzuweichen von der Wahrheit Gottes und von der Liebe Gottes, von der Güte Gottes. Und ich warte hier, wie die Situation auch sein mag, und richte mich danach aus, was Gott tun möchte. Und wenn ich auch denke, ich habe für keinen Atemzug Kraft und für keinen Gedanken Weisheit, gibt Gott mir Kraft für den nächsten Atemzug und den nächsten Gedanken. Und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Es liegt Kraft darin, in dem Warten auf den Herrn. Und genau das singen wir jetzt. Amen.